Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 23. März. Heute geht's bei uns um Folgendes. Theater und Tanz für junges Publikum sind in Bern untervertreten. Das soll sich nun ändern mit einem Theater- und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche.
Wir möchten, dass es eine Art wirklich Kompetenzzentrum gibt, in dem eben innovatives Theater und innovativer Tanz stattfindet für junges Publikum.
Dann mehr Geld und mehr Fläche für die Biodiversität. Eine entsprechende Vorlage des Bundesrates war letzten Herbst im Nationalrat erfolgreich. Gestern erteilte die vorberatende Kommission des Ständerates jedoch eine Absage.
Die Biodiversitätskrise und die Klimakrise, das sind zwei existenzielle Krisen, in denen wir stecken. Und für uns ist klar, dass die beide gelöst werden müssen. Und in dem Sinn erwarten wir schon jetzt vom Ständerat, dass er diesen Entscheid noch umkippen wird.
Und Kongo, Guatemala oder China, der Hunger nach Rohstoffen ist gigantisch. Nun soll sogar die Tiefsee freigegeben werden.
Wir von Greenpeace sind der Meinung, dass Tiefseebergbau nicht starten soll, denn dieser Tiefseebergbau würde den Lebensraum der Tiefsee unwiederbringlich zerstören.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Hiobsbotschaft von der Inselgruppe. Gestern teilte der Spitalkonzern mit, dass er die Standorte Tiefenau und Münzigen schließen werde. Grund für die Schließungen sei die finanzielle Situation des Konzerns. Für das vergangene Geschäftsjahr verzeichnet die Inselgruppe ein Minus von 80 Millionen Franken. Der Fachkräftemangel habe dafür gesorgt, dass Betten gesperrt werden mussten. Dies hatte Ertragsausfälle zur Folge, so der Direktionspräsident an einer Medienkonferenz. Für 400 Mitarbeitende, die nicht im medizinischen Bereich tätig seien, gäbe es einen Sozialplan. Das Krankenhaus in Münzigen soll bereits per Ende Juni geschlossen werden, das im Berner Stadtquartier Tiefenau per Ende Jahr. Es verbleiben somit vier Standorte, das Inselspital, das Spital Aberg, dasjenige in Belp und das in Rickisberg. Gestern veröffentlichte die SRG eine Umfrage zu den Wahlen vom kommenden Oktober. Demnach bleibt die SVP stärkste Kraft. Sie kann sogar 1 Prozentpunkt zulegen und erreicht knapp 27%. Auch die SP kann um 1% zulegen und bleibt somit zweitstärkste Kraft. FDP, Mitte und GLP bleiben praktisch unverändert. Große Verliererin ist die Grüne Partei. Gemäß Umfrage verliert sie über 2% der Stimmen. Alles in allem bewegten sich die Verschiebungen jedoch in kleinen Rahmen, analysiert SRF News. Für die Umfrage wurden 17.000 Menschen befragt. Gestern Nachmittag hat in der Nordwestschweiz die Erde gebebt. Das Epizentrum lag gemäß ETH Erdbebendienst in der Nähe von Porrentruy im Kanton Jura. Das Beben erreicht eine Stärke von 4,3 auf der Richterskala. Nach jahrelangem Tauziehen entschied das Bundesgericht, die FahrerInnen von Uber sind Angestellte. Der Fahrdienst muss sämtlichen Arbeitgeberpflichten in Bezug auf die Sozialversicherungen nachkommen, auch rückwirkend, schreibt die Gewerkschaft Unia. Die FahrerInnen sind nun somit neu unter anderem AV und IV versichert. Uber selbst argumentierte erfolglos, dass die App lediglich eine Plattform sei, die zwischen Kundin und Fahrer vermittle. Ins Ausland. Das schwedische Parlament stimmte gestern für einen NATO-Beitritt. NATO-Mitglied kann Schweden aber erst werden, wenn alle 30 Mitgliedstaaten den Beitritt ratifiziert haben. Ungarn und die Türkei haben dies als einzige Länder noch nicht getan, schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. Die pro-kurdische Partei HDP werde keine eigene Kandidatur aufstellen für die türkischen Präsidentschaftswahlen im Mai. Das berichtet die Deutsche Tagesschau. BeobachterInnen deuten den Entscheid als stillschweigende Unterstützung des Oppositionellen Kemal Kilicdaroglu. Er wird voraussichtlich die einzige Person sein, die den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan herausfordert. Die Chancen Kilicdaroglu auf einen Wahlsieg dürften durch den Entscheid der HDP gestiegen sein. Jüngsten Umfragen zufolge liegt Erdogan schon jetzt hinter dem Herausforderer. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird stark bewölkt mit immer wieder Regen. Die Tageshöchstwerte liegen noch bei rund 13 Grad. Und auch das Wochenende wird trüb und nass bei Temperaturen von um die 11 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Stadttheater, Dampfzentrale, Schlachthaustheater und das Toschow und viele mehr. In Bern gibt es eine vielfältige Theater- und Tanzlandschaft mit kleinen, aber auch großen Bühnen. Untervertreten ist aber Tanz und Theater von und für junge Menschen. Das soll sich ändern. In Bern geistert seit ein paar Jahren die Idee herum, ein Theater- und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche zu kreieren. Dafür wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden gestern präsentiert. Dora Mückler ist freischaffende Schauspielerin. Sie ist Teil der Arbeitsgruppe, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Sarah Heinzmann hat Dora Mückler gefragt, wieso Bern ein solches Theater- und Tanzhaus brauche.
Es gibt für mich da einen ganz einfachen Grund, nämlich dass junge Menschen, die noch nicht erwachsen sind, eigentlich das spätere Erwachsenenpublikum sind, das dann ins Theater geht, und man weiß, dass es sehr hilfreich ist, wenn Kinder zum Beispiel schon mit der Schule professionelle Aufführungen, Theatertanz besuchen können und so einen Zugang zu Bühnenkultur finden. Was wir beobachtet haben jetzt, es gibt zwar ein großes, vielfältiges Angebot, das aber häufig unter prekären finanziellen und auch in räumlich beengten Bedingungen arbeiten muss. Und die Programme sind sehr abhängig von den jeweiligen Leitungspersonen, die diese Theater führen, zum Beispiel jetzt Schlachthaustheater oder Dampfzentrale. Oder auch bei Bühnen Bern ist es eher eine ganz kleine Sparte, der dann finanziell verwendet wird für Theater für junges Publikum.
Um herauszufinden, ob ein solcher Ort spezifisch für Kinder und Jugendliche überhaupt durchführbar ist, haben Sie eine Studie in Auftrag gegeben. Was ist jetzt so die Quintessenz von dieser Studie? Ist ein solches Tanz- und Theaterhaus machbar?
Ja, es ist grundsätzlich machbar. Und es gibt viel Interesse aus der Szene, der Bevölkerung und auch von den Häusern, dass man dieses Vorhaben weiterverfolgt, auch von Seiten der Politik. Wie immer hängt vieles am Geld und an den geografischen Möglichkeiten. Also gibt es einen Ort, den man umnutzen könnte, um so ein Haus zu installieren?
Wenn ein solches Haus für Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche in Bern entstehen sollte, ist natürlich die große Frage, wo steht dieses Haus? Was ist da Ihre Vision?
Wir sind ziemlich sicher, dass es keinen Neubau geben wird. Dafür ist einfach zu wenig Geld da, und ist auch jetzt, wenn man es zentral gelegen haben möchte, dieses Haus, gibt es schlicht keinen Platz in der Innenstadt, um etwas zu bauen. Das heißt, wir denken, dass eine Umnutzung von einem bestehenden Gebäude interessant sein könnte. Und da gibt es verschiedene Visionen, zum Beispiel das Alpine Museum, das jetzt noch besetzt ist, aber eventuell seinen Standort dann wechselt. Es gibt die Vision im Kirchgemeindehaus der Kirche Johannes, das auch umgenutzt werden soll, dieses Haus zu installieren. Überhaupt gibt es im Museumsquartier noch vielleicht Möglichkeiten. Da gibt es wilde Ideen im Schützenmuseum. Im Paul-Klee-Zentrum gibt es auch einen möglichen Ort, den man prüfen muss. Aber das sind alles Orte, die im Moment noch nicht frei sind, aber frei werden könnten.
Ein großer Punkt, den Sie in dieser Machbarkeitsstudie auch herausgefunden haben, ist, dass es schwierig sein könnte, eine Finanzierung für ein solches Projekt zu finden. Was gäbe es da für Möglichkeiten, an Finanzierung zu kommen?
Ein Großteil des Budgets müsste ziemlich sicher von der Stadt kommen, weil es braucht ja dann für dieses Haus auch ein Betriebsbudget jährlich. Also es geht nicht nur darum, es jetzt einmal zu installieren, sondern wir möchten ja, dass es dann längerfristig in Betrieb sein kann. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten noch von Stiftungen und öffentlichen Geldern, die man prüfen muss. Es gibt auch die Möglichkeit, und eine der Visionen ist, dass die junge Bühne Bern, die es ja schon gibt, dass diese junge Bühne Bern Teil dieses neuen Hauses werden würde. Und dann würde auch ein Teil dieses Budgets in dieses Haus fließen.
Es steht also jetzt eine große Vision im Raum, nämlich dieses Haus für Tanz und Theater für Kinder und Jugendliche in Bern zu kreieren und zu schaffen. Die große Frage ist jetzt einerseits die Finanzierung, andererseits, wo ein solcher Raum schlussendlich errichtet werden könnte. Frau Mückler, was sind jetzt die nächsten Schritte in die Realisierung von diesem Projekt? Wie geht es jetzt weiter?
Wir werden versuchen, ein konkreteres Konzept und eine Strategie jetzt auszuarbeiten. Und da ist es auch ganz wichtig und uns ein Anliegen, dass eben niemandem sozusagen etwas vom Kuchen weggenommen werden soll, sondern dass alle, die auf dem Platz Bern schon Kultur, darstellende Bühnenkultur für junge Menschen machen, einbezogen werden sollen. Und wir wollen versuchen, ein Budget zu finden, um an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Wir haben jetzt sehr stark ehrenamtlich auch gearbeitet. Und dann würde es darum gehen, die nächste Subventionsperiode von 24 bis 27, ob man es vielleicht schafft, da schon in der Politik und in der Stadt zu erreichen, dass man die Umsetzung eines solchen Hauses wirklich angehen will.
Sie haben jetzt diese Machbarkeitsstudie durchgeführt. Es ist viel im Gange, viele Menschen, die Köpfe zusammentun, um an diesem Projekt zu arbeiten. Auf was können wir uns freuen in der Zukunft?
Wir haben sicher eine große Zuversicht nach dieser Studie jetzt und diesen Plan zu verfolgen, was es braucht, dass das Haus wirklich kommen kann. Und wir wollen dann wahrscheinlich im August wieder auf alle InteressentInnen zugehen mit neuen Ideen zum Vorhaben.
Dora Mückler ist Teil der Arbeitsgruppe, die ein Theater- und Tanzhaus für Kinder und Jugendliche in Bern realisieren will. Später sprechen wir hier in der Sendung über Bergbauaktivitäten in der Tiefsee, ein zum größten Teil noch unberührtes Ökosystem, in dem sich auch dieses faszinierende Tier wohlfühlt. Das ist Octopus Garden von den Beatles.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden by the shade. Thank you.
Rabe Info.
Das gestern veröffentlichte SRG-Wahlbarometer zeigt, Menschen in der Schweiz sehen den Klimawandel mit Abstand als größte politische Herausforderung. Ganze 42% machen sich am meisten Sorgen über die Zukunft der Natur. Die Biodiversitätsinitiative nimmt diese Sorge auf. Sie fordert mehr Geld und mehr Flächen zum Schutz der Biodiversität. Vor 2,5 Jahren wurde sie eingereicht. Vor rund einem Jahr präsentierte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag. Franziska Grossenbacher ist stellvertretende Geschäftsleiterin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Ich habe sie gebeten, den Zustand der Biodiversität in der Schweiz zu beschreiben.
Und die Biodiversität steht sehr schlecht in der Schweiz. Rund ein Drittel aller Pflanzen und Tiere, die wir haben in der Schweiz, sind vom Aussterben bedroht. Und auch wenn man schaut in Europa gegenüber anderen Nationen, ist die Schweiz wirklich das Schlusslicht, was der Anteil an Schutzgebieten an der Landesfläche anbelangt. Also wir haben einen sehr großen Handlungsbedarf und wir haben eine hohe Verantwortung für die Arten, die wir in der Schweiz noch haben.
Die Schweiz muss mehr für die Biodiversität tun. Das fand auch der Bundesrat und erarbeitete einen indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative. Dieser Gegenvorschlag wurde vergangenen Herbst vom Nationalrat gut geheißen, anders jedoch die Umweltkommission des Ständerates, welche sich gestern mit der Gesetzesrevision beschäftigte.
Und jetzt stellt sich einfach diese Ständeratskommission in den Weg und verweigert total die Diskussion über diese Gesetzesanpassung, indem sie eben gar nicht darauf eintreten will.
Die Kommission entschied mit 6-5 Stimmen bei einer Enthaltung, nicht auf den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten. Die Kommissionsmehrheit befürchtet, dass die Vorlage die Energiesicherheit gefährden würde, indem sie Flächen als schutzwürdig einstuft, auf welchen Strom durch beispielsweise Wasserkraft gewonnen werden könnte. Franziska Grossenbacher von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ist hingegen überzeugt, dass die verschiedenen Interessen nebeneinander berücksichtigt werden können.
Wir haben gar keine andere Wahl. Die Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage. Es geht um gesunde Böden, um sauberes Wasser, um gesunde Luft. Diese Ökosystemleistungen, die müssen wir erhalten, damit unsere Lebensgrundlage auch erhalten bleibt. Und das sind keine Konflikte, wie das jetzt auch die Ständeratskommission versucht, ihren Entscheid zu begründen, sondern das muss gemeinsam gehen. Und es gibt Möglichkeiten, wie eben die Biodiversität geschützt werden kann und wir trotzdem erneuerbare Energien fördern können.
Als Beispiel für dieses Nebeneinander nennt Grossenbacher den flächendeckenden Einsatz von Solaranlagen.
Wenn wir mal alle Dachflächen nutzen, die wir haben im bebauten Gebiet, da haben wir ein riesiges Potenzial. Und wenn wir dann zum Beispiel Freiflächenanlagen brauchen, dann müssen wir die bestimmt nicht dort bauen, wo wir geschützte Arten haben.
Der Bauernverband zeigte sich gestern in einer Medienmitteilung erfreut über die Absage der Umweltkommission. Er befürchtet nämlich, dass die Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz Landwirtschaftsflächen aufgeben müssten, um neue Biodiversitätsflächen zu gewinnen. Grossenbacher ist hingegen überzeugt, dass die Ernährungssicherheit nur dann gewährleistet werden kann, wenn auch die Artenvielfalt erhalten bleibt.
In der Landwirtschaft ist es am offensichtlichsten, dass die Biodiversität wirklich die Produktionsgrundlage ist. Also nur dank gesunden Böden, den Bestäubern, also den Bienen, die auch die Bäume dann bestäuben beispielsweise, kann überhaupt eine Landwirtschaft stattfinden. Landwirtschaft und Biodiversitätsschutz, das ist kein Gegeneinander, sondern das ist ein Miteinander.
Die vorbereitende Umweltkommission hat dem indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative gestern also eine Absage erteilt. Nun wird sich in der nächsten Session der Ständerat mit der Vorlage beschäftigen müssen.
Die Biodiversitätskrise und die Klimakrise, das sind zwei existenzielle Krisen, in denen wir stecken. Und für uns ist klar, dass die beide gelöst werden müssen. Und in dem Sinn erwarten wir schon jetzt vom Ständerat, dass er diesen Entscheid noch umkippen wird.
Franziska Grossenbacher ist stellvertretende Geschäftsleiterin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
Rabe Info.
Ein Regelwerk muss her. Im Juli sollen erste Lizenzen vergeben werden für den Tiefseebergbau. Deswegen findet derzeit auf Jamaika eine Konferenz der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA statt. Diese UNO-Organisation, bei der auch die Schweiz dabei ist, muss bis im Juli festgelegt haben, unter welchen Umständen Rohstoffe aus dem Tiefseeboden abgebaut werden können. Gleichzeitig wie die Konferenz auf Jamaika haben sich gestern in Zürich InvestorInnen mit Firmen getroffen. Sie alle sind interessiert an einer möglichst gewinnbringenden Freigabe des derzeit noch größtenteils unberührten Tiefseebodens. Unterbrochen wurde das Treffen von einem kurzen Intermezzo von Greenpeace-AktivistInnen. Für sie ist klar, der drohende Raubbau muss gestoppt werden. Iris Menn ist Geschäftsleiterin von Greenpeace Schweiz. Die Naturschutzorganisation hat eine Studie veröffentlicht über die möglichen Folgen des Tiefseebergbaus. Ich habe Iris Menn gebeten, die Ergebnisse der Studie zusammenzufassen.
Die Studie von Greenpeace hat gezeigt, dass der Tiefseebergbau ein hohes Risiko ist für den Lebensraum der Tiefsee. Ein Lebensraum, den wir noch gar nicht wirklich kennen. Wir wissen weniger über die Tiefsee, als wir über den Mond oder den Mars wissen. Die Auswirkungen sind auf der einen Seite auf das Ökosystem. Also wir werden Arten unwiederbringlich verlieren, vielleicht auch Arten, die wir noch gar nicht kennen. Dann wird das Ganze durch die physische Zerstörung auch die ganze Bodengeologie vermutlich verändert. Und die Tiefsee ist eine große Kohlenstoffsenke. Das heißt, die Freisetzung von Kohlenstoff wiederum kann die Stoffkreisläufe verändern und damit auch zusätzlich Auswirkungen auf den Klimawandel haben.
Ja, zu Forschungszwecken wurden ja bereits Metalle aus dem Tiefseeboden abgebaut. Nun soll dieser Abbau aber eben für kommerzielle Nutzungen freigegeben werden. Auf der ganzen Welt besteht ein Run auf diese Materialien, also eben zum Beispiel auf Nickel und Kobalt, auch hier an Land, unter anderem um die Energiewende vorantreiben zu können. Ein Beispiel sind hier die Autobatterien. Ist denn der Abbau dieser Metalle vom Tiefseeboden nötig, um die Nachfrage nach diesen Metallen befriedigen zu können?
Greenpeace konnte in einer Studie zeigen, dass wir die Metalle aus der Tiefsee nicht für unsere grüne Transformation benötigen, wie uns die Industrie hinter dem Tiefseebergbau glauben lassen möchte. Wir können deutlicher besser auf Kreislaufwirtschaft setzen. Wir können Materialien recyceln, sie wieder in den Kreislauf bringen. Und vor allem können wir unsere Materialverbrauch, also den Ressourcenverbrauch, deutlich senken. Das heißt, weniger benutzen. Und damit können wir auch ohne den Abbau in der Tiefsee die grüne Transformation ermöglichen.
Die Schweiz ist ja bekannt als Rohstoffhandelsplatz. Haben Schweizer Akteure bereits Interesse gezeigt, sich im Bereich des Tiefseebergbaus zu betätigen?
Eine der Treiber hinter dem Tiefseebergbau ist die kanadische Firma The Metals Company. Und Investoren in diese kanadische Firmen sind Schweizer Firmen. Einmal die Firma Allseas aus dem Kanton Fribourg und die Firma Glencore. Die Firma Allseas hat ein hohes Investment und hat auch das erste Schiff umgerüstet für den Tiefseebergbau, mit dem The Metals Company ihre ersten Testabbauarbeiten schon umgesetzt hat.
Ja, in diesen Tagen wird in Jamaika über die Zukunft des Tiefseebergbaus diskutiert. Sitzen denn dabei eigentlich auch kritische Akteure am Verhandlungstisch?
Ja, am Verhandlungstisch in Jamaika sitzen Nationen, die sich deutlich gegen den Tiefseebergbau aussprechen. Das ist zum Beispiel Deutschland, das ist Frankreich, Spanien, die sehr klar sich für ein Verbot oder ein Moratorium für den Tiefseebergbau einsetzen. Es ist auch eine große Allianz von Nichtregierungsorganisationen vor Ort, die auf die ökologischen, aber auch auf die finanziellen Risiken des Tiefseebergbaus hinweist und ganz klar sich für ein Verbot oder zumindest Moratorium des Tiefseebergbaus ausspricht.
Sie haben Deutschland und Frankreich angesprochen. Hat sich die Schweiz bereits geäußert?
Die Schweiz hat sich bisher zum Tiefseebergbau nur sehr verhalten geäußert. Sie hat bisher keine öffentliche, klare Position, weder für den Tiefseebergbau noch für ein klares Verbot oder Moratorium. Und wir von Greenpeace fordern die Schweiz auf, sich klar und laut zu positionieren für ein Verbot des Tiefseebergbaus, damit auf der Internationalen Seebodenbehörde im Juli dann auch tatsächlich keine Lizenzen für den Abbau vergeben werden.
Und wer leitet derzeit diese Verhandlungen in Jamaika?
Die Internationale Meeresbodenbehörde wird von einer Person moderiert. Diese Person haben wir leider in den letzten Tagen feststellen können und auch einige Delegierte haben das stark kritisiert, dass sie sich sehr stark auf die Seite der Befürworter des Tiefseebergbaus ausspricht, obwohl sie eigentlich als Facilitator eine neutrale Position einnehmen müssen. Wir haben in der Vergangenheit auch schon festgestellt, dass diese Person sehr eng mit der kanadischen Firma The Metals Company verbunden ist.
Iris Menn ist Geschäftsleiterin von Greenpeace Schweiz.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 23. März. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie um 11. Dann sprechen wir unter anderem über den Verdacht, dass große Schweizer Rohstoffhändler sich ein neues Kleid geben, um trotz Sanktionen immer noch mit russischem Öl handeln zu können. Beigetragen zu dieser Sendung hat Sarah Heinzmann und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Kathrin Hiss. Schön, dass ihr dabei wart. Mach es gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.